Heute zu Gast der Coffee Fellows Gründer und ehemalige Olympiasieger Stefan Tewes.
Das eine ist dieser Antrieb, der Beste zu sein oder zu gewinnen. Das lernst du irgendwo aus dem Sport. Du bist aber auch im Sport nicht erfolgreich, wenn das nicht irgendwie in deinem Charakter schon geprägt ist. Das Wichtigste ist, was ist der Weg aus der Krise raus und was ist die Lösung? Und damit musst du eigentlich anfangen. Die sagen immer, es ist alles super, läuft total gut. Aber du merkst, eigentlich sind sie gar nicht so im Saft und so gefordert und sind auch nicht mehr so interessante Gesprächspartner. Wenn du einen Betrag X hast, legst ihn danach an und dann ist die Frage, wird sich in den nächsten 10 Jahren dieser Geldbetrag, den du irgendwo extern investierst, genauso entwickeln wie das?
Hey, Chris Sorel hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Stefan Tewes ist der Gründer der größten deutschen Coffeeshop-Kette Coffee Fellows. Die 270 Standorte und 7 Hotels in über 12 Ländern hat und damit einen Gesamtumsatz von 120 Millionen Euro macht. Das Besondere daran ist, dass er das ohne Investoren aufgebaut hat. Und es ist eine dieser unglaublichen David-gegen-Goliath-Geschichten, die ich so liebe. Denn Stefan war mit seiner Frau auf Hochzeitsreise in den USA und hat da den Goliath, in diesem Fall Starbucks, live erleben dürfen. Mitte der 90er Jahre, wo das in Deutschland noch eine völlige Innovation und Rarität war. Er war zu der Zeit selber noch Unternehmensberater bei Roland Berger, vorher Hockey-Olympiasieger in Barcelona geworden. Und wir sprechen in diesem Auf- und Ab-Gespräch darüber, wie sein steiniger Weg zu diesem Kaffee-Imperium abgelaufen ist. Wir sprechen darüber, wie es sich anfühlt, eine Goldmedaille bei Olympia zu gewinnen, wie ihn die Zeit als Unternehmensberater geprägt und für seine Zeit als Unternehmer vorbereitet hat. Wir sprechen aber auch über seine unternehmerischen Krisen, seine Existenzängste, seine schlaflosen Nächte, denn darüber wird in der Öffentlichkeit typischerweise nicht gesprochen. Wir sprechen darüber, wie er seine mentale Stärke behält, um als Unternehmer wirklich gut zu funktionieren. Wir sprechen auch über Geld, und zwar wie sich sein Blick auf das Thema Geld über die Jahre verändert hat. Und wir sprechen über seine Pläne für die Zukunft. Ich wünsche ganz viel Vergnügen und Inspiration beim Auf und Ab von Stefan Tewes. Stefan, ich möchte, dass du uns mal in einen Moment mitnimmst, den die wenigsten Menschen jemals erleben werden. Und zwar ist das, wenn ich richtig vorbereitet bin, der 8. August 1992. Warmer Sommer, Barcelona, wahrscheinlich eher heiß, gegen 21 Uhr würde ich schätzen. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede. Nimm uns mal mit in den Moment für die Menschen, die jetzt nicht wissen, worum es sich handelt. Ich glaube, die Sportinteressierten können sich schon Olympia denken. Mhm. Aber wo warst du da, was hast du gemacht und was hast du erlebt?
Ja, war das Endspiel, Hockey, Feldhockey-Endspiel der Olympiade in Barcelona. Und war damals 24, stand auf dem Platz, allerdings, weil ich eingewechselt wurde, gehörte also nicht zur Stammelf. Und wurde eingewechselt, war aber beim Abpfiff genau in dieser Sekunde auf dem Platz. Und war natürlich ein Wahnsinnsgefühl, auch schon, wie sich das im Spiel aufbaute. Und dieser Abpfiff ist dann irgendwie so eine Erlösung. Es war ein relativ knappes Spiel, war 2-1.
Gegen Australien,
und,
oder?
Gegen Australien. Mhm. Und da kann natürlich auch jedes Gegentor ist dann sofort natürlich, klar, gehst in die Verlängerung und 7 Meter schießen. Aber es war eine Wahnsinnserlösung, es bildete sich ein riesen Spielerhaufen und man hat das dann auch wirklich erst später auch so realisiert, was alles hieß dann.
Das ist meine Frage, die ich gern Menschen, die erfolgreich sind, wie man immer das auch definiert, aber jetzt im Sportbereich Olympiasieg kann man als Erfolg werten. Was ist aus deiner Sicht der emotionalste Moment? Ist es kurz davor, wenn man eine gewisse Sicherheit hat, dass es passieren wird? Ist es im Moment des Abpfiffes oder dann Tage später, wenn man wieder zu Hause ist und die Dinge sich sortieren?
Ja, es ist, glaube ich, wirklich dieser Abpfiff, dieser Jubel, diese Erleichterung, weil der Pfiff symbolisiert eine, wie nennt man das, so eine Gewissheit, dass es jetzt soweit ist. Alle Hoffnung, alle Vorbereitungen, so eine Olympiade baut sich ja über Jahre auf, auch für einen Sportler, der darauf hintrainiert, dass er körperlich auf den Punkt fit ist, dass er mental fit ist. dass er die Nominierung schafft, dass er keine Verletzung bekommt. Und dass dann von Spiel zu Spiel auch die entsprechenden, dass man gewinnt, dass man mit der Mannschaft irgendwie klarkommt. Und dieser eine Pfiff, diese eine Sekunde ist dann natürlich die Gewissheit, dass alles, was man investiert hat und diesen großen Traum, den man eigentlich irgendwann dann schon als Kind, ja, als hockeyspielendes Kind, so ab C-Knaben, das ist wahrscheinlich so mit 6, 7, 8 Jahren irgendwann mal anfängt vielleicht, zu träumen, wenn man das erste Mal Hockey auch im Fernsehen sieht, dann sagt man, da willst du irgendwann auch mal hin vielleicht. Und dann baut sich das ja über die Jahre, fast Jahrzehnte schon so auf. Und deswegen ist wahrscheinlich dieser emotionalste Moment der Abpfiff, aber wahrscheinlich mit einem ganz ähnlichen Moment, und das ist, wenn dann die Goldmedaille überreicht wird, wenn dann wenn du oben auf dem Podest stehst.
Die Hymne kommt.
Die Hymne kommt. Das ist also eigentlich ein ganz ähnlicher Moment, der mit ein bisschen Abstand von ein paar Minuten, das dauerte nicht lange, das geht relativ schnell. Die Drittplatzierten, die müssen ja warten aufs Endspiel, und die stehen dann da rum, alle anderen warten auch auf das Endspiel, und wenn das Endspiel dann fertig ist, dann können die Medaillen verteilt werden, und dann ist das sicherlich auch, das fängt dann im Dritten an mit der Medaillenübergabe, der Zweite, und zum Schluss kommt dann der Höhepunkt mit der Goldmedaille, und das ist auch, glaube ich, ein ähnlicher Moment, dass du die Belohnung dafür in die Hände bekommst, was du, wie lange du und wie hart du trainiert hast dafür.
So, jetzt hast du ja einen Fehler nicht gemacht, den viele Sportkoryphäen machen, dass du deine Karriere unendlich rausgezögert hast, sondern du hast deine noch junge Karriere mit diesem Höhepunkt dann beendet. Und wir haben gerade im Einspieler gehört, dass du heute ein Café-Imperium leiten kannst und den Weg vom Hockeyspieler zum Chef einer Kaffeekette, den werden wir heute nachzeichnen und besser verstehen wollen. Ich erlebe immer wieder, dass es Sinn macht, Menschen in ihrer frühen Prägung zu verstehen, um zu verstehen, wer sie heute sind. Und das wäre meine Frage an dich, Stefan. Was ist denn so das früheste Ereignis in deinem Leben, was die Menschen kennen und verstehen sollten, um dich als Mensch, der du heute bist, einordnen zu können?
Das ist eine sehr schwere Frage, weil das da gibt es natürlich diese vielleicht berufliche, wettbewerbliche Prägung, die ich sicherlich aus dem Sport auch gelernt habe, mich durchzusetzen, auch in Phasen vielleicht, wo es mal gerade gar nicht so gut aussieht, sportlich. Und das habe ich schon im Verein gelernt, in dem Verein, wo ich dann mit 6 Jahren auf der Bank saß, weil alle anderen schon mit 5 Jahren angefangen haben, Hockey zu spielen, und musste mich da ein Jahr lang, das ist für ein Kind eine lange Zeit, in der Zeit willst du gefühlt 3-mal aufhören.
Das heißt, du warst Spätzünder?
Ja, war relativ spät. Meine Eltern waren selber keine Hockeyspieler. Mhm. Ich war in der Mannschaft, da waren die Eltern alle Hockeyspieler, und die haben mit 4 oder 5 angefangen. Und dann brauchte ich mit 6,5 oder so, brauchte ich erstmal eine Zeit lang, bis ich dann das Kärtchen bekam vom Trainer nach dem Training. Das Kärtchen heißt, du bist aufgestellt am Wochenende, bist nominiert, darfst mitfahren. Alle anderen, die kein Kärtchen bekommen haben, weil die frühe Heidi Klum eigentlich schon damals, die haben dann gesessen erstmal, und so ging es mir. Ich habe also bin gar nicht nominiert für das Spiel. Und also diese Zeit, die dann weiterging mit diesen immer im Wettbewerb stehen, sich immer wieder jedes Training neu zu beweisen, das ist sicherlich eine Eigenschaft, die ich bis heute auch im Beruf sehr gut gebrauchen kann. Aber es gab sicherlich auch privat viele Themen und viele Ereignisse, die mich geprägt haben, die auch irgendwie den privaten Charakter in mir geprägt haben. Wahrscheinlich fällt es mir ein bisschen schwerer, mich da jetzt genauso dran zurückzuentsinnen in der Kindheit und Jugend, aber die gab es auch.
Wer den Auf- und Ab-Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich seit über 3 Jahren AG1 zu mir nehme. Deshalb bin ich auch richtig happy, dass AG1 unser Partner für diesen Podcast ist. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der entwickelt wurde, um auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. In einer perfekten Welt wäre es natürlich so, dass wir alle notwendigen Nährstoffe über unsere Nahrung aufnehmen. Aber meine Welt ist weit weg von perfekt und deshalb bin ich sehr froh, dass ich über AG1 meinen Nährstoffbedarf entsprechend unterstützen und so auf meinen täglichen Haushalt kommen kann. Ich bekomme so alle notwendigen Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, die mein Partner, sondern mein Körper braucht. Und dazu auch noch Adaptogene. Das sind Stoffe, die mir helfen, meinen Stress und mein autonomes Erregungslevel besser zu regulieren. Ich werde oft von Menschen, die diesen Einspieler hören, gefragt, was genau bringt AG1 eigentlich? Und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% genau sagen. Denn ich betreibe relativ viel Aufwand, um eben mein Energielevel, meine mentale und körperliche Gesundheit zu steigern. Und eine Strategie daraus ist eben AG1. Ich kenne noch keine Studie, die die gesundheitlichen Vorteile exakt nachweist. Ich kenne aber genug Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die auch in AG1 enthalten sind, eben mein Energielevel, meine kognitive Leistungsfähigkeit, mein Herz-Kreislauf-System unterstützen können. Und was ich auch noch nicht wusste, das sind Informationen, die auch für mich ganz neu reinkam, ist, dass die Inhaltsstoffe auch die Erhaltung der Haare und auch den Testosteronspiegel unterstützen. Wenn ihr AG1 mal testen wollt, geht einfach auf drinkag1.com/aufundab und holt euch ein ganz besonderes Paket, denn ihr kriegt einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Päckchen für unterwegs. Der Link ist auch in den Shownotes hinterlegt. Du hast gerade die Parallelen Sport und Beruf angesprochen. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen, die in der Jugend einen gewissen Erfolg im Sport hatten, auch im Beruf oft es zu etwas bringen, wenn man das mal so allgemein sagen kann. Du hast gerade schon diesen Durchhaltevermögen und auch Frustaushalten angesprochen. Was sind noch Dinge aus deiner sportlichen Laufbahn, die du heute als Unternehmer gut gebrauchen kannst und dich erfolgreicher werden lassen?
Ja, also das eine ist dieser Antrieb, der Beste zu sein oder zu gewinnen. Das lernst du irgendwo aus dem Sport. Du bist aber auch im Sport nicht erfolgreich, wenn das nicht irgendwie in deinem Charakter schon geprägt ist. Also das war bei mir damals auch so. Ich war zum Beispiel auch gar nicht übermäßig talentiert. Es gab welche in der 92er-Mannschaft oder der ganz überwiegende Teil waren viel talentierter als ich. Ich musste viel härter arbeiten, musste viel kompensieren durch hartes Training, harte Arbeit, mich durchbeißen. Der Trainer hat mir noch ein Jahr vorher zu verstehen geben wollen, dass ich keine Chance auf eine Nominierung habe, nach einem sehr schlecht gespielten Turnier. Und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Ich habe eigentlich jetzt ein Freisemester eingeplant, jeden Tag zweimal trainieren oder studierst du weiter? Dann habe ich mich fürs Freisemester auf volles Risiko entschieden und bin dann ganz, ganz knapp auch reingerutscht. Also man muss dann ja manchmal ein bisschen Risiko gehen. Ich musste viel kompensieren, habe dann immer die Kollegen beneidet, die viel weniger investieren mussten und waren festgesetzt. Es gibt aber auch, genau, das war ein Beispiel für eine schlechte Phase, wenn es mal schlecht läuft. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten auch aus dem Sport übertragbar ist. Weil im Sport, man sieht ja immer so, man hat immer die Höhepunkte im Kopf. Aber ganz überwiegend besteht ja der Sport, oder ganz häufig besteht der Sport auch aus einer Aneinanderreihung von schwierigen Ereignissen, von Niederlagen, von Verletzungen. Du hast selber schlecht gespielt, der Rest hat vielleicht gut gespielt. Es ist ja im seltensten Fall, die Mannschaft gewinnt, du warst selber auch noch super. Das gibt's ja gar nicht so häufig. Und im Sport ist eigentlich eher das Durchbeißen angesagt. Das brauchst du im Unternehmen auch.
Absolut. So, du bist heute sehr erfolgreicher Unternehmer. Würdest du vielleicht nicht über dich sagen, aber ich bezeichne das so, werden wir auch später noch definieren, was Erfolg für dich bedeutet. Wir beide haben eine ähnliche Vergangenheit. Wir haben unsere Sporen in der Unternehmensberatung Roland Berger gelernt, du ein paar Jahre vor mir. Und meine Beobachtung ist, aber da bin ich auch auf deine Perspektive gespannt, ist, dass es gar nicht so viele Unternehmensberater gibt, die später mal erfolgreich oder sehr erfolgreich als Unternehmer werden. Es gibt die Beispiele, klar. Aber meine Beobachtung ist eher, dass es da auch Skillsets gibt, die sich ein bisschen widersprechen. Und deshalb meine Frage an dich, Stefan, was sind aus deiner Sicht die Gemeinsamkeiten zwischen erfolgreichen Unternehmensberatern und Unternehmern? Und glaubst du, dass das für dich eine gute Vorbereitung auf die Unternehmerkarriere war?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt auch mit der nächsten Generation immer wieder diskutiere. Und ich glaube eigentlich immer noch, dass es eine gute Vorbereitung ist. Mhm. Und ich, ist eine interessante Beobachtung, die du gerade hast. Ich hätte jetzt immer gesagt, es gibt viele Unternehmer oder auch Start-ups, die von Ex-Beratern gegründet wurden und die heute geführt werden von Unternehmern, von Ex-Beratern.
Ja.
Es ist interessant, dass du so eine Sicht auf das Thema hast. Ich hätte jetzt eher gesagt, es ist eine grundsätzlich sehr gute Vorbereitung und es gibt auch eine hohe Korrelation oder es gibt eine gewisse Korrelation auch zum Erfolg. Also das hilft dir auch als Vorbereitung später und find's eigentlich auch immer noch einen guten ersten Schritt.
Mhm.
Mit vielen Einschränkungen.
Mhm. Soll ich begründen, warum ich zu dieser Aussage komme? Ich teile deine Einschätzung. Wir können Dutzende von Unternehmern aufzählen, die eine Beraterhistorie haben.
Mhm.
Ich kann aber noch viel mehr Berater zitieren, die immer darüber geredet haben, Unternehmer zu werden, aber es doch nicht tun. Also meine Beobachtung basiert vor allem auf dem Gefühl, dass man als Unternehmensberater sehr, sehr stark auf Analyse, auf Excel-Modelle, auf Businesspläne. Und dieses Handwerk braucht man, keine Frage. Aber oft führt das Ergebnis dazu, dass es noch ein Restrisiko gibt, was, und jetzt reden wir sehr klischeehaft, aber was Typus Berater oft nicht bereit ist zu gehen, sondern in seinem hohen Gehalt verbleibt und eben nicht diesen Rückschritt im Lebensstandard geht, um unternehmerisch das Risiko zu gehen und vielleicht auch weniger aus dem Bauch raus etwas am Ende tut, ohne die komplette Sicherheit, ohne das komplette Slide Deck dazu fertig zu haben. So kam ich zu dieser Einschätzung, dass es, glaube ich, viel Talent hängen bleibt in der Unternehmensberatung, weil eben nicht dieser letzte Schritt gemacht wird.
Also ich versuche das immer in Gesprächen, also meine These dazu ist, du solltest wechseln zwischen dem dritten und dem fünften Jahr.
Ja.
Warum ist das so? Nach dem ersten Jahr sagt jeder, du bist da rausgeflogen, hat nicht funktioniert. Nach dem sechsten oder siebten Jahr hast du diese Lock-in-Effekte, die du beschreibst. Du hast zu hohes Gehalt und du bist auch ein bisschen durch deine Arbeit versaut. Das ist jetzt sehr klischeehaft, wie du es nennst. Aber wenn du 7 Jahre oder 8 Jahre lang den Besserwisser als Berater spielst und dich immer bei der Umsetzung zurückhalten konntest und allen Unternehmern immer nur unterstellen kannst, welche Fehler sie gerade gemacht haben und warum sie da falsch liegen, dann fehlt dir so ein bisschen die pragmatische Bodenhaftung für die Gründung, wo du erstmal selber zur Metro fahren musst und deine Milch kaufen musst. Und deswegen glaube ich, dass es so eine gewisse Zeit gibt, wenn du gründen möchtest, solltest du das im Auge behalten, dass du einmal alles lernst, einmal ein gutes Network hast, alle Tools, alle Skills, die Branche verstehst und dann irgendwann ist es Zeit.
Mhm. Unterschreibe ich zu 100%. Und ich bin nach 3,5 Jahren rausgegangen, gar nicht dann ins Unternehmertum, sondern damals noch in ein angestelltes Managerverhältnis. Aber ich hatte an meinem ersten Tag, als ich als Praktikant rumgeführt wurde, habe ich ein Negativbeispiel gehabt. Es war ein Projektleiter damals, der war 5, 6 Jahre drin und hatte mir gesagt, schau bloß, dass du in diesem Laden nicht zu lange bleibst. Das soll jetzt, ich nenne keine Namen und ist auch nicht, ich mag die Firma sehr gerne, soll überhaupt keinen falschen Eindruck. Aber ich habe, und vielleicht du auch, Menschen erlebt, die länger waren, als sie wollten, weil es auch anstrengend ist. Du arbeitest sehr, sehr viel unter der Woche, teilweise am Wochenende und dir fehlt dann oft die Energie, nochmal deine Bewerbungsunterlagen, was damals noch gang und gäbe war, Netzwerk wieder, Kontakte zu aktivieren etc. Also diesen Lock-in-Effekt, den du beschrieben hast, der ist aus meiner Sicht nicht nur aufgrund von finanziellen Privilegien gegeben, sondern auch einfach faktisch, weil viele Menschen nicht die Energie haben, sich anderweitig zu orientieren.
Und umgekehrt heißt das auch, dass auch wieder sehr klischeehaft, aber dass genau dieses Segment von den 3- bis 5-jährig dort Seienden das Interessanteste am Bewerbermarkt ist.
Mhm.
Ich würde jetzt, wenn ich jetzt Unternehmer wäre, der Ex-Unternehmensberater einstellen will oder muss, würde ich genau in dem Segment fischen.
Ja.
Ich würde keinen nehmen, der schon 10 Jahre dabei ist und nach einem halben Jahr ist auch nicht gut.
Ja. Du leitest deine Firma mit deiner Frau zusammen, mit deiner Frau Katrin, seit über 25 Jahren mittlerweile. So, für viele funktioniert eine Partnerschaft so lange schon nicht mal ohne zusammenzuarbeiten. Bei euch funktioniert es trotzdem oder vielleicht genau deswegen, werden wir später noch drüber sprechen. Aber wie würde deine Frau dich als Unternehmer beschreiben?
Das ist eine sehr schwere Frage, weil meine Frau sehr kritisch ist mit mir, wie die meisten Ehefrauen in guten Ehen. Und da natürlich auch viel zur Erdung beitragen. Sie würde, glaube ich, ihre eigene Rolle als zur Mäßigung aufrufend, zum Bedachtsamsein, vielleicht auch mal ein Risiko weniger gehen, mal genau überlegen, sehr, sehr aufs Team fokussiert. Also wenn jemand unglücklich ist, wenn jemand Geburtstag hat, wenn, keine Ahnung, das, da ist sie, da hat sie auch diese weibliche Empathie, die mir dann fehlt oder die ich dann immer nur auf Coaching meiner Frau entsprechend dann umsetze. Und sie würde mich wahrscheinlich beschreiben als derjenige, der jeden Tag eine neue Idee hat und viel Gutes damit angerichtet hat, aber auch für sämtliche Fehler dieser Firma verantwortlich ist.
Der Unruhestifter. Okay, an welcher Stelle würdest du es anders sehen?
Nein, sie hat damit schon recht. Okay. Und auch das Rollenverständnis, das wir beide haben, das war auch gut und richtig so. Das hat sie auch bewährt. Und sie ist dann in Teilen auch, sie würde jetzt, glaube ich, nicht von sich sagen, dass sie diejenige ist, die jetzt die nächsten Schritte aktiv immer einleiten muss und will. Das überlässt sie, glaube ich, gerne mir. Das ist schon so unsere Aufgabenverteilung. Aber sie hat auf diesen, im Coaching von mir und aber auch im Zusammenhalten des Teams hat sie schon auch unschätzbaren Wert. Und sie hat einen sehr guten Geschmack, was Einrichtung angeht, was Marketing-Themen angeht. Da sind die Mitarbeiter auch happy, dass sie meine Frau haben und sich mit ihr da abstimmen können. Mhm. Da halte ich mich auch gerne raus.
Jetzt habe ich so halb scherzhaft gesagt, dass es andere Beziehungen gibt, die nicht mal halten, wenn man nicht zusammenarbeitet. Aber es ist ja schon auch ein Stressfaktor, wenn die ganze Arbeit auch immer auf die Beziehung einwirkt. Was ist so euer Geheimnis, dass das wirklich über so Jahrzehnte und auch Krisen, die wir gleich noch besprechen werden, gehalten hat oder euch sogar noch enger zusammengeschweißt hat?
Wir reden viel über die Arbeit, aber auch nicht unbedingt immer. Und manchmal reden wir auch ziemlich wenig drüber, gerade auch mal, also auch so Themen, die nerven, wo wir auch wissen, da sind wir unterschiedlicher Meinung oder die haben wir schon dreimal durchgesprochen und die ziehen dann die Energie vom Tisch und die lassen wir dann einfach. Aber so ein richtiges Geheimnis haben wir uns, also oder richtige Regelwerk haben wir uns eigentlich nicht gegeben, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, in jeder Ehe, das kann befruchten, das kann aber auch schwierig sein, wenn du zusammenarbeitest. Und das hängt immer vom Einzelfall der Charaktere ab, ob die auch im Kern miteinander können. Und bei uns ist es so, wir streiten uns dann auch mal über die Firma, das gehört auch dazu. Aber überwiegend bin ich total froh, dass ich immer jemanden habe, dem ich da einfach auch 100% vertrauen kann mit allen Personalthemen, allen schwierigen Themen, die auch nicht unbedingt an die große Glocke gehängt werden müssen. Und also für mich überwiegt einfach der Vorteil unheimlich.
Ja. Jetzt lass uns mal ein bisschen über deinen Alltag sprechen. Wenn man auf Unternehmer guckt, die auch einen gewissen finanziellen Erfolg haben, dann denkt man ja, die haben keinen Stress mehr und die können sich alles selber einteilen etc. Aber lass uns mal ganz ehrlich so deinen normalen Arbeitsalltag ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Also wie viel arbeitest du? Es wird ja auch viel über Work-Life-Balance gesprochen etc. Man sagt, die junge Generation möchte nicht mehr so viel arbeiten. Jetzt gehören wir beide nicht mehr zur jüngeren Generation. Aber wie sieht dein normaler Arbeitsalltag aus, wenn es den denn gibt?
Also ich fahre morgens mit dem Fahrrad in die Arbeit, bin um 8 da und sehe zu, dass ich zwischen 17 und 18 Uhr aus der Arbeit rauskomme. Mhm. Und Wochenende ist eigentlich fast ab dem ersten Tag immer frei im Vergleich zu unserer gemeinsamen Vergangenheit.
Ja.
Was ich als wahnsinnigen Vorteil schätze, dass ich die Abende habe und die Wochenenden. Unter der Woche bin ich meistens einmal über Nacht irgendwo unterwegs oder habe zwei so Reisetage meistens. In der Regel Dienstag bis Donnerstag. Die meisten Tage kann man sich ja irgendwie, das habe ich damals mal angefangen, weil Montag haben wir unser Montags, haben wir unser Bürotag. Und Freitag ist dann einfach zu voll auf Straße und Zug und so weiter. Ja, also ich glaube, dass ich gucke am Wochenende gerne in meine Mails rein. Mhm. Ich telefoniere auch mal, aber immer nur, wenn ich gerade Zeit habe und Lust. Und es ist nicht so gezwungen, dass ich jetzt irgendwie welche Termine fest habe. Das Gesamtvolumen an Arbeit ist sicherlich höher als jetzt in dieser Kernzeit. Aber ich mache das auch schon mal auch aus dem Urlaub. Mhm. Und ich habe ein Modell, das werden viele sich erst an den Kopf fassen und sagen, das ist ein totaler Schwachsinn, aber ich bin eigentlich froh, wenn ich einmal am Tag meine Mails machen kann und ein paar wichtige Telefonate, auch gerne so nach dem Frühstück, auch im Urlaub. Und deswegen bin ich lieber ein bisschen häufiger dann im Urlaub oder unterwegs und muss kein schlechtes Gewissen haben, weil ich mich eigentlich immer noch um die wichtigen Themen kümmere, mhm. sind dann 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, je nachdem. Aber es ist eigentlich immer ein gewisser Bodensatz, den ich jeden Tag beschäftigt bin damit. Und damit geht aber auch nie jetzt so was Wichtiges verloren. Aber ich habe den Freiraum, auch nicht jeden Tag im Büro sitzen zu müssen.
Und fühlt es sich für dich subjektiv so an, dass du eigentlich immer arbeitest, auch wenn du mal von anderen Orten arbeitest? Oder hast du für dich das Gefühl, dass du auch große Teile der Zeit eben nicht arbeitest?
Ja, also wenn ich jetzt im Ausland bin und morgens 2-3 Stunden arbeite, dann ist morgens Arbeit für mich. Mhm. Dann habe ich auch schon das Gefühl, dass ich arbeite. Und dann ist aber ab 13 Uhr dann auch Urlaub. Mhm. Und dann gehe ich auch nicht ans Telefon oder kann da nicht ans Telefon gehen, je nachdem, was dann ansteht. Oder dann kann das auch mal sein, dass ich abends noch mal eine Mail beantworte. Aber für mich ist das, ich kann dann trotzdem abschalten. Also ab 13 Uhr ist dann eine Zeit, ich muss jetzt nicht irgendwie wochenlang keinen Anruf bekommen oder mhm. keine Mails sich anschauen, wie das früher so war. Dass man sich auch, glaube ich, eingebildet hat, dass man irgendwie diese komplette Auszeit braucht. Ich kann aber auch, wenn ich ein stressiges, nerviges Thema habe, morgens um 11, dann ist im Grunde, wenn ich das auflege, ist auch fast ausgeblendet. Ist nicht vergessen, aber ich kann auch sagen, ich kann jetzt schön zum Mittagessen gehen und beschäftige mich das nächste Mal wieder am nächsten Tag damit, sodass es nicht meinen ganzen Tag ruiniert.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal zu so einem normalen Tag im Büro 8 bis 17 Uhr gehen, wie sieht der inhaltlich aus? Sind es hauptsächlich Meetings oder sind es Denkphasen? Von allem wahrscheinlich ein bisschen, aber hast du eher das Gefühl, dass du den Themen nicht hinterherkommst oder hast du das Gefühl, dass du die Dinge so im Griff hast, wie du es gerne hättest?
Nee, ich glaube grundsätzlich würde ich schon, habe ich das Gefühl, dass ich die Sachen, dass ich nicht so hinterher laufe, sondern dass ich das schon halbwegs gesteuert bekomme. Eigentlich ist der Klassiker, dass man sich mit seinen Mails beschäftigt, die beantwortet und daraus ergibt sich ja manchmal ein Telefonat und das ist aber so die Grundstruktur des Tages. Und dann hast du an so einem Bürotag hast du 3-4 Meetings, die sind eine halbe Stunde bis 2 Stunden, dann ist vielleicht die Hälfte der rein Nettozeit ist irgendwelche Meetings über Teams oder Präsenz. Und ansonsten die Mails. Und die Mails können natürlich auch mal dann in den Abend und ins Wochenende mit überschwappen, dass ich bestimmte Themen dann einfach am Wochenende mal, wo ich dann sage, habe ich jetzt keinen Nerv zu, das dauert zu lang, da muss ich mir einen Vertrag durchlesen oder so. Aber die Grundstruktur ist, glaube ich, ist eigentlich so ein Mail abarbeiten.
Mhm. Ich habe mir einige Interviews von dir angehört in der Vorbereitung und eine Aussage, die in verschiedenen Formulierungen immer wieder kam, wenn es um strategische nächste Schritte geht etc., war, dass du Respekt vor gewissen Dingen hattest. Angst kam auch mal als Begriff und sagtest, dass es wahrscheinlich risikofreudigere Unternehmer gibt als dich, was man ja auf die eine oder andere Seite sehen kann. Du sagst gerade, deine Frau ist eher die Bremserin. Jetzt könnte man vielleicht irgendwelche angelsächsischen Unternehmer sehen, die mit dem Kopf durch die Wand gehen. Aber wie würdest du selber deine Risikobereitschaft auf einer Skala von 1 bis 10, wenn die 7 nicht zu vergeben ist, wie würdest du deine eigene Risikobereitschaft als Unternehmer einordnen?
Schon relativ hoch. Also ich überlege jetzt gerade selber, wie du zu dem Schluss aus den anderen Interviews gekommen bist. Ich würde mich eher als relativ risikobereit und ich versuche auch immer mit den Kollegen, Mitarbeitern und so weiter zu sagen, wir müssen Risiken gehen. Das ist wichtig. Zum Beispiel jede Neuanmietung ist ein Risiko.
Ja.
Weil du immer erstmal 300.000 Euro für eine Ladeneinrichtung investieren musst und einen 10-Jahres-Vertrag oder 5-Jahres-Vertrag unterschreiben musst. Das ist ein Risiko. Wenn wir es nicht machen, dann werden wir irgendwann irrelevant werden.
Mhm.
Das heißt, ich würde von in dieser Skala wahrscheinlich sagen, ich bin die 8 oder so.
Mhm.
Also ziemlich hoch. Und ich sage immer, wir müssen aber die Risiken so begrenzen, dass sie uns nicht umbringen. Und für mich ist immer ein Risiko nicht schlimm wie ein Laden. Wenn die 300.000 in Sand gesetzt sind, dann ist das schmerzhaft. Und dann haben wir viel Arbeit und viel Ärger damit, aber die Company ruiniert es nicht.
Mhm.
Wenn wir eine Firma kaufen würden mit 30 Millionen, die wir komplett abschreiben müssten, dann könnte es sein, dass es uns ruiniert.
Mhm.
Und da müssen wir extrem vorsichtig sein. Und deswegen übernehme ich viele Risiken auch so, dass sie nicht gecovert sind. Also viele Bauträger zum Beispiel versuchen ja immer die Risiken in irgendeine GmbH zu packen und sagen, dann nehme ich lieber ein Jahr Kaution und damit ist abgesichert. Wir übernehmen relativ viel Risiken in die volle Hauptgesellschaft rein an Verträgen, weil wir immer sagen, das Risiko ist nur so, dass wir es uns auch leisten könnten. Und damit disziplinieren wir uns selber, nicht zu waghalsig zu agieren.
Mhm. Ich kann dir sagen, wie ich auf die Einschätzung gekommen bin. Es ging zum Beispiel um die Frage LEH, ja, nein, ob ihr auch euren Kaffee in den LEH bringen wollt. Und da war eine für mich total nachvollziehbare Logik, wo du sagtest, wir rösten den Kaffee nicht selber, sondern lassen den bei Auftragsherstellern oder geben. Und da sagtest du, du hast einen gewissen Respekt davor, eine eigene Röstung
ja.
Zum Beispiel aufgrund der hohen Auslastung
ja.
etc. Sind das also diese Risiken, wo du sagst, das hätte das Potenzial, wirklich die Gesamtsituation in Schieflage zu bringen?
Ja, die Frage mit der Rösterei ist auch ein bisschen Opportunität, weil sie kostet viel Geld.
Mhm.
Und wir haben immer gesagt, lass uns doch lieber 10 Läden dafür machen.
Okay.
Opportunität ist das eine und Kompetenz. Und also Fokussierung aufs Kerngeschäft. Weil eins bin ich mal selber überhaupt nicht und das ist ein Techniker.
Mhm.
Ich habe überhaupt keine Ahnung von Technik und wie eine Maschine funktioniert und werde es auch nie lernen, selbst wenn ich mich jetzt bemühen würde. Das heißt, ich müsste jemandem komplett vertrauen. Das ist so, wie wenn ich einen Elektriker der kann mir im Grunde alles erzählen.
Mhm.
Ich kann den überhaupt nicht, kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Und so ist das beim Röster natürlich hoch zwei, dass ich abhängig bin, auf wen ich da erwische als angestellten Röstmeister.
Verstanden. Du hast jetzt über 25 Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt und Routine aufgebaut und wirst wahrscheinlich einen Großteil deines Geschäftes so in der Komfortzone managen können. Was würdest du Stand heute sagen, ist für dich nach wie vor die größte Herausforderung oder die schwierigste Aufgabe, die du im Täglichen so managen und bewältigen musst?
Also ein Thema ist sicherlich diese Kleinteiligkeit über die vielen Standorte, die verschiedene Betreiber haben, viele, viele gute, auch ein paar schlechte, viele zahlen pünktlich, können pünktlich zahlen, Es gibt welche, die das nicht tun, entweder weil sie nicht können oder weil sie nicht wollen. Wir sind häufig noch für die Maschinen und für die Einrichtung in irgendeiner Form mitverantwortlich. Wir müssen uns einfach jeden Tag aufs Neue mit dieser Kleinteiligkeit draußen unseres Filialnetzes beschäftigen. Diese Komplexität, glaube ich, haben wir mittlerweile relativ gut organisiert. Aber trotzdem ist es einfach systemimmanent, führt das jeden Tag zu neuen Herausforderungen draußen. Mhm. Und das hält schon insgesamt dann auch schon ein busy.
Was wäre so ein Beispiel, wo du die Komplexität auf den Tisch kriegst und eingreifen musst?
Ja, also jetzt nehmen wir mal an, offene Posten. Also der Franchise-Nehmer kann nicht zahlen, er will nicht zahlen, oft kann er nicht zahlen. Das ist die Regel. Das ist, also wenn das mal auftritt, ist das eigentlich die Regel, dass das nicht kann. Mhm. Kommt zum Beispiel eine Umsatzsteuernachforderung, die hat er nicht auf dem Plan gehabt. Und dann lässt er halt uns aufs Geld warten, weil er seine Steuer zahlen muss. Und dann sind relativ schnell bei unserem Geschäftsmodell, sammeln sich hohe Beträge an. Im ersten, zweiten, dritten Monat. Ab dem zweiten Monat landet es dann auf meinem Tisch. Mhm. Und das ist so ein Klassiker, der in der Liquiditätssteuerung unserer Franchise-Partner, der einfach auch systemimmanent sehr, sehr schwierig ist. Die Alternative ist, dass du mit Eigenbetrieben arbeitest. Da haben wir uns strategisch dagegen entschieden. Das hat andere Herausforderungen. Die würden auch irgendwann auf meinem Tisch landen. Mhm. Aber das ist so ein Klassiker.
Okay. Jetzt gibt es viele Menschen, die unserem Podcast zuhören, die selber unternehmerische Ambitionen haben, darüber nachdenken, Geschäftsmodelle zu realisieren. Was würdest du einem jungen Menschen, der heute startet, vor allem mit Blick auf Systemgastronomie, wo du ja jetzt, sag ich mal, einer der Experten in Deutschland bist, was sind so die zwei, drei Tipps, die du einem jungen Menschen mitgeben möchtest?
Also ich würde mal auf alle Fälle zwei Themen, die immer wieder kommen, die würde ich mal kommentieren wollen. Ein Thema ist wann. Mhm. Also zum Beispiel direkt nach dem Studium, vielleicht sogar im Studium oder erstmal die 4 Jahre Roland Berger oder Bank oder sonst was. Da würde ich antworten, beides geht. Ganz klar, keiner macht einen Fehler, 3-4 Jahre in die Beratung zu gehen, es von da zu machen. Aber keiner macht einen Fehler, das auch direkt zu machen. Ich habe wirklich tolle Unternehmer, nicht nur in unserer Branche, Systemgastronomie, aber auch in anderen Branchen kennengelernt, die haben das aus dem Studium gemacht oder direkt danach. Und die haben dann auch ein paar mehr Fehler gemacht vielleicht bei so Dingen, die man vielleicht nach 4 Jahren nicht gemacht hätte, aber die hatten 4 Jahre Vorsprung.
Genau.
Und die konnten auch einmal scheitern vielleicht mit irgendeinem kleinen Projekt mal oder kleine Idee, haben nicht so viel Geld eingesetzt und haben das und da muss ich sagen, du lernst in 4 Jahren auch was, selbst wenn du scheiterst. Und du lernst nicht nur in der Beratung was für dein Leben und für dein Berufsleben, sondern du lernst es auch, wenn du einmal schon mal startest. Wenn es gut läuft, ist eh super, hast du 4 Jahre Vorsprung. Wenn es schlecht läuft, hast du so viel gelernt, wahrscheinlich wie derjenige, der nach 4 Jahren aus der Beratung kommt.
Ja.
Aber das ist das eine. Mhm. Und das zweite ist das Thema: Wie finanziere ich mich? Und da gibt es ja den Klassiker, ich mache erstmal eine Seed-Runde und dann mit Convertibles und dann mache ich irgendwann die erste Runde, die zweite und so weiter. Und dann brauchst du aber eigentlich einen auf Top-Management-Ebene, der ist nur mit Finanzierungsrunden beschäftigt.
Kommentiert das kurz, weil nicht jeder diese Fachbegriffe versteht. Ja. Also das heißt, man holt sich von Investoren, die an den Erfolg der Firma glauben, holt sich Liquidität und gibt Anteile dafür raus.
Genau.
Das wäre Variante 1.
Genau. So, und diese Variante 2, neudeutsch Bootstrapping, habe ich auch vor ein paar Wochen gelernt.
Also das war euer Weg?
Das war unser Weg.
Ja.
Das heißt, eigentlich nimmst du keine Investoren rein, sondern du gehst zu Friends and Family, zu deinem Papa, zu deiner Mama, zu deinen Freunden, zu deinem Bruder und sammelst ein bisschen Geld ein und wenn du selber was hast, auch gut. Und versuchst einfach mal damit das zu schaffen. Und gehst erstmal davon aus, dass du es nicht, dass du dein ganzes Geschäftsmodell so ausrichtest, dass du es damit schaffst. Wenn was schief läuft, musst du natürlich, darfst du nicht mit Haus und Hof haften. Auch das ist wichtig. Aber du kannst das Geschäftsmodell schon so aufbauen in der Regel, dass du gar nicht so wahnsinnig viele Finanzierungsrunden brauchst. Mhm. Und ich bin nicht nur, weil wir es selber gemacht haben, sondern auch, weil ich glaube, es bringt auch wahnsinnig viel Unruhe rein, in so ein Unternehmen diese Finanzierungsrunden immer zu haben, bin ich eigentlich totaler Fan davon, die jetzt gründen wollen, auch zumindest zu motivieren, diese Idee auch mal zu verfolgen, dass sie das relativ günstige Geld, das so angeboten wird, das ist ja schon auch, ich finde es wahnsinnig günstig, wie man diese ersten Runden manchmal, in wie viel Geld man für wie wenig Anteile man abgeben muss. Mhm. Also das finde ich eigentlich nicht risikoadäquat.
Günstig heißt, dass quasi die implizite Unternehmensbewertung eine hohe ist. Das heißt, man muss wenig Anteile abgeben, um einen relevanten Betrag zu kriegen, den man dann für den Aufbau des Geschäfts nutzen kann.
Also in Zahlen, ich finde es Wahnsinn, wenn du auf einen Businessplan und eine Idee und ein Gründerteam sagen kannst, meine Firma ist 8 Millionen wert, wenn du mir 800.000 Euro gibst, dann kriegst du 10%. Mhm. Das finde ich Wahnsinn. Und das ist jetzt ja durchaus nicht unüblich. Mhm. Vielleicht sind es heute 5, nach den Jahren, wo es jetzt ein bisschen schwerer geworden ist. Das finde ich extrem viel. Und auch nur aus diesem Portfolio-Gedanken dieser Investoren zu verstehen, dass sie sagen, einer von 100 wird dann mal halt
durch die Decke gehen.
Aber trotzdem, es bringt viel Unruhe, es bringt viel Fokussierung auf diese Finanzierungsrunden und viel Abhängigkeiten. Und dann hast du Streit mit den Investoren und dann haben die eine andere Meinung. Und ich würde zumindest, auch wenn es vermeintlich günstig ist und einfach, ich würde gerne die jetzt hier gründen wollen, zumindest motivieren, darüber auch mal nachzudenken.
Ja, finde ich einen extrem spannenden Punkt. Und wir hatten hier einen guten Freund von mir, den Christoph Schramm, ich weiß nicht, ob du den kennst, Gustavo Gusto, Gründer, den hatten wir auch hier. Und der hat auch gebootstrapped, wie du sagst. Und auch, das heißt ja immer, kapitalintensive Geschäfte geht das gar nicht. Aber er hat Maschinenparks hochgezogen, alles aus dem Cashflow. Das heißt nicht, dass es in jedem Geschäftsmodell geht. Aber du zeigst, dass es geht. Es hat, glaube ich, noch mehr Druck auf die Kreativität an die Gründer, dass das Geschäftsmodell solide dasteht. Ich bin ein Beispiel, wo Finanzierungsrunden auch verdeckt haben, dass es strategisch nicht passt. Wir mussten dann irgendwann den Laden zumachen. Zum Glück nicht insolvent, aber im Ergebnis trotzdem zumachen. Und dieser Punkt wäre ohne Finanzierungsrunde viel früher ans Licht gekommen.
Ja.
Und wie gesagt, ich stelle mich jetzt auf keine Seite. Es gibt für beides gute Argumente, aber deine Meinung dazu, und das finde ich absolut valide, dass man nicht so defaultmäßig sofort sagt, Investor rein. Es wird oft auch als Gütesiegel eines Geschäftsmodells gesehen, wie hoch die Bewertung ist, wie viel Cash man eingesammelt hat. So, und da sagst du als solider deutscher Familienunternehmer, überleg mal, ob es auch einen anderen Weg geben kann.
Also wir haben zum Beispiel auch immer die größten Fehler gemacht in der Unternehmerzeit, wenn Geld auf dem Konto war. Mhm. Nicht zu viel hast du nicht. Aber wenn mal aus irgendwelchen Gründen Geld auf dem Konto war, dann wurden wir immer leichtsinnig. Und immer wenn wir wenig Geld hatten und jeden Cent umdrehen mussten, dann haben wir die besten Entscheidungen getroffen. Weil wir konnten nur ganz wenige Entscheidungen treffen. Wir konnten ganz wenige Risiken eingehen. Und das, was wir dann gemacht haben, das war in der Regel so lange hin und her überlegt, dass das auch gute Entscheidungen waren.
Bringt mich direkt zu meinem nächsten Thema, Stefan, als ob es abgesprochen wäre. Und ich kann es auch selbst nachvollziehen, wenn Geld da ist, und wie du sagst, es gibt nie zu viel, aber es gibt Puffer, dann wird man mental etwas faul, hinterfragt nicht jede Investition etc. Aber wenn es ums Überleben geht, im unternehmerischen Überleben, dann ist der Geist scharf und man ist gefordert. So, jetzt hattet ihr in eurer Unternehmerlaufbahn ja einige Situationen, wo du diesen scharfen Geist, wo das Geld eben sehr knapp war und ihr strategisch auch auf der Klippe standet. Und da würde ich gerne ein bisschen tiefer jetzt reingehen, weil auch das gehört ja zur Wahrheit eines Unternehmerlebens, dass es eben nicht nur der sonnige Teil des Erfolges ist, sondern eben auch Schattenseiten mit sich bringt. Es gibt einen schönen Beitrag über euch auf ProSieben, wo das Team mal ein bisschen in euer Leben gefilmt hat. Und deine Frau hat dann eine Aussage getätigt, dass es schon einige Male auch Existenzängste bei euch gab und schlaflose Nächte. Was ist denn jetzt in deiner Erinnerung, Stefan, so die herausstechendste Krise, wo ihr wirklich mit dem Rücken am nächsten zur Wand standet? Vielleicht kannst du die Situation kurz schildern und dann vor allem auch Einblicke geben, was das mit dir als Mensch, mit euch gemacht hat. Schlaflose Nächte sagt man so schön, aber wie empfindet ihr so eine Krise und wie habt ihr euch da auch wieder rausmanövriert?
Also eine Klassikerkrise, die ich immer gerne zitiere, die wahrscheinlich auch die existenzbedrohendste war die Übernahme einer Coffeeshop-Kette in Ostdeutschland, die in 25 Einkaufszentren war und die schon damals 20% unter dem Vorjahresumsatz lag, weil es das Nichtrauchergesetz 2008 gab und in den Einkaufszentren durfte nicht mehr geraucht werden. Da war die Firma eigentlich auch selber existenzbedroht und wir konnten sie für den berühmten 1 Euro übernehmen mit der Verpflichtung, alle Verbindlichkeiten abzustottern, die dort drauf waren. Es waren Leasingraten. Und dann haben wir alles umgestellt auf unsere Marke, was der große strategische Fehler war, sofort ohne es erstmal zu testen. Mit unserer Marke kam eine zweite Leasingrate dazu, weil wir den alten Ladenbau rausgenommen haben, eine neue. Wir sind dann es war ein Bedienungskonzept auf Selbstbedienung gegangen. Und in Ostdeutschland, in den Einkaufszentren, wollten sich die Leute gerne bedienen lassen. Das heißt, die Umsätze sind nochmal 20% runter bei verdoppelten Kosten. Lange Rede, kurzer Sinn, wir mussten im Grunde bis zum heutigen Tag hat, glaube ich, einer jetzt überlebt. Wir haben alle 21 Läden geschlossen und dann so 12 oder 15 in einer Hauruck-Aktion damals. Und das hat uns so viel Liquidität gekostet, dass wir auch mit unserem damals noch kleinen Unternehmen ausbluteten. So, was hat das mit mir gemacht? Das war natürlich, es gibt ja irgendwie diesen Spruch von Bankern, der Kunde steht aufrecht mit dem Rücken an der Wand. Also du musst ja versuchen, sowohl gegenüber den Banken, den eigenen Mitarbeitern, gegenüber den Vermietern eine gewisse Stabilität auszustrahlen. Gleichzeitig musst du unter Hochdruck das Problem lösen und das musst du ja auch dann dramatisch akzelerieren. Also es muss ja auch
schnell
was
sein.
Passieren, muss schnell sein. Und die Probleme nimmst du eigentlich mit nach Hause, weil du in der Firma es keinem sagen kannst. Du kannst es nur noch wirklich dann mit deiner Ehefrau besprechen. Vielleicht gibt es einen Geschäftsführungskollegen oder so, aber es ist wirklich ziemlich dramatisch. Und das ist dann schon so, dass du dann auch so ziemlich alleine bist in vielen Situationen. Dann schläfst du auch schlecht. Das ist die berühmte schlaflose Nacht. Aber du fühlst dich auch so ein bisschen hilflos alleine bei vielen Themen. Und wie wir es dann geschafft haben, ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber wir konnten dann ein anderes Asset verkaufen. Das waren damals unsere Bahnhofsstandorte, die wir in so einem Franchise-Deal verkauft haben. Das sind noch unsere Standorte, aber wir haben einfach viel Profit abgegeben, den wir damals mit diesen Standorten gemacht haben und da sind wir damit dann auch rausgekommen aus der Problematik. Aber haben wir ein Jahr richtig geschwitzt.
Und wie sieht dann dein Krisenmodus aus? Also wie erlebst du diese Arbeitstage dann? Ist es etwas, was Panik in dir auslöst? Oder vorhin hast du gesagt, du wirst dann klar und fokussiert, wenn es wirklich um alles geht? Also wie erlebst du solche Krisen? Ich frage deshalb, weil wir hatten hier auch die Krisenexpertin, die ist selbst Jetfighter-Pilotin und Astronautin, die Nicola Winter. Und sie hat hier in dem Podcast so ein 5-Stufen-Krisenmanagement-Modell gesagt. Und der erste Schritt, den werde ich nie vergessen, ich finde ihn sensationell, weil er so kontraintuitiv ist, heißt nichts tun. So, und sie hat gesagt, in der Krise ist immer Zeitalarm, es muss immer schnell gehen, aber du hast immer Zeit für nichts tun. Wenn das in einem Rettungsfall ist, sie fährt selber auch Rettungsnotdienst, dann sagt sie, dann kann man sich 10 Sekunden Zeit lassen, um nichts zu tun. Wenn es eine unternehmerische Krise, die ein paar Wochen geht, dann kann man auch mal einen halben Tag oder einen Tag nichts tun. Ja. Denn wir müssen unser Nervensystem wieder in den richtigen Funktionsmodus bringen. Und ich glaube, das Erste, was Menschen ganz ja, intuitiv machen, ist Aktionismus. Man will irgendwas tun. So, und wie beobachtest du dich in solchen Krisenmomenten?
Ich es ist immer schwer zu sagen, man macht das irgendwie auch so, wie es richtig ist oder so. Es hört sich dann immer noch Eigenlob an, aber ich
gar nicht.
Bin eigentlich,
wir wollen hier nur die
ich bin eigentlich relativ besonnen, neige auch nicht zu Aktionismus und zu also ich glaube, dass es natürlich richtig ist, was da gesagt wurde. Man muss sich erstmal überlegen, wie kommst du raus und wie ist die Lösung vom Ganzen und was sind aber auch die Sofortmaßnahmen, die du sofort einleiten musst. In der Corona-Zeit war das zum Beispiel keine Mieten mehr zahlen. Das musst du auch wirklich sofort machen. Das musst du am gleichen Tag, weil sonst ist die Miete raus.
Okay.
Wir haben den Fehler gemacht, dass wir die eine Miete rausgelassen haben noch.
Mhm.
Und eine Monatsmiete über das gesamte System ist wahnsinnig
relevant.
Viel Geld.
Mhm.
Und wenn absehbar durch einen Lockdown überhaupt kein Cash mehr reinkommt, dann darf die Miete das Konto nicht verlassen. Da haben wir sogar einen Tag zu spät gehandelt. Oder zwei Tage oder wie auch immer. Also es gibt schon Sofortmaßnahmen, die musst du machen. Da kannst du auch ein paar Minuten drüber nachdenken. Aber die müssen an dem Tag dann schon noch gemacht werden. Aber ansonsten gebe ich dir recht, das Wichtigste ist, was ist der Weg aus der Krise raus und was ist die Lösung? Und damit musst du eigentlich anfangen, dass jemand sich um die Schließung der 15 Standorte kümmert und die Verhandlung übernimmt, dass jemand die Banken ruhig hält, dass einer guckt, wie kommt frisches Geld rein und damit das Ganze finanziert wird, dass man sich aufteilt, dass man einen Plan macht und den dann täglich irgendwie nachverfolgt. Und da ist Besonnenheit schon richtig.
Und in der Krise fühlt es sich immer sehr unangenehm an, aber wenn du jetzt zurückguckst auf die Krisen, sind das eher Highlights deiner Unternehmerlaufbahn oder eher Dinge, auf die du gerne auch verzichten könntest?
Wahrscheinlich kann ich gut darauf verzichten.
Okay.
Das ist wahrscheinlich schon eher auch den Nachteil, den du in Kauf nehmen musst als Unternehmer und den man auch nicht so wahnsinnig häufig mehr haben muss. Ich habe mich auch nach Corona gefragt, ist es richtig, noch mit mittlerweile 56 Jahren so ein Risiko zu gehen, wie wir in der Corona-Zeit uns überfallen hat. Wir dachten, wir wären ein stabiles Unternehmen.
Mhm.
Ich würde schon sagen, das gehört nicht zu den positiven Highlights. Natürlich gibt es so ein paar War-Stories, wie wir dann mal irgendwie Läden geschlossen bekommen haben durch irgendwie ein cooles Gespräch oder dass uns der Richtige da über den Weg gelaufen ist und wir haben ein Riesenproblem total elegant lösen können.
Mhm.
Aber eigentlich muss man Krisen, die gehören leider dazu, aber ich muss jetzt auch sie nicht geballt haben in Zukunft.
Okay, ich würde gerne über ein Thema, Stefan, mit dir sprechen, was aus meiner Sicht so eine der wichtigsten Ressourcen eines Unternehmers sind und das ist das eigene Energielevel. Jetzt, wie du vor mir sitzt, ich weiß nicht, ob der Schein trügt, aber ich sehe dich mit funkelnden Augen, wirkst sehr, sehr fit und agil. Wie sieht denn so dein Rhythmus? Du hast ein bisschen vorhin über deinen Tagesablauf gesprochen, aber was hast du in dein Leben integriert, um sicherzustellen, dass du kognitiv und körperlich so funktionierst, dass du deinen unternehmerischen Ambitionen auch in der Verantwortung, die du der Firma, den Mitarbeitenden gegenüber hast, auch wirklich nachkommen kannst?
Also für das Unternehmertum mache ich das nicht, was ich jetzt sage, sondern für mich selber und für meine Gesundheit. Ich versuche vernünftig zu essen. Habe irgendwann mal mit so Low-Carb-Ideen angefangen. Mittlerweile esse ich jetzt schon Kohlenhydrate abends, aber versuche wenig zu essen. Versuche, wenn es irgendwie geht, einmal am Tag Sport zu machen. Das ist dann dieser Timeslot nach der Arbeit, vor dem Abendessen.
Was für eine Art Sport ist da bei dir auf dem Programm?
Das sind so entweder Stepper oder Fitnessfahrrad. Ich kann leider nicht mehr joggen. Früher war immer joggen. Es geht jetzt mit meiner Hüfte nicht mehr. Aber es ist auch mittlerweile auch total okay. Ich setze mich dann aufs Fahrrad, gucke ein bisschen NTV und dann ist der Abend eigentlich nochmal so ein gewonnener neuer Abschnitt des Tages. Das mache ich aber nicht, um irgendwie jetzt gezielt fit zu sein für einen Job. Das mache ich wirklich, weil es mir selber gut tut. Ich fühle mich danach besser. Glaube auch, dass es einfach für die Gesundheit und Ausgeglichenheit gut ist für mich als Person.
Okay. Und Gibt es irgendeine neue Erkenntnis oder Verhaltensweise so in den letzten ein, zwei Jahren, die du für dich erkannt hast, die einen signifikante Auswirkung auf dein Energielevel, auf deine Gesundheit hat?
Also ich glaube, das entwickelt sich so ein bisschen weiter. Viele Sachen, zum Beispiel so vorm Einschlafen, nach dem Aufstehen, so ein paar Dehnübungen und Kraftübungen zu machen. Das hat sich so über die letzten 20 Jahre eigentlich immer weiterentwickelt. Ist auch in Summe wahrscheinlich ein bisschen mehr geworden von der Regelmäßigkeit. In den letzten ein, zwei Jahren fällt mir jetzt nichts ein.
Okay. Neben dem Energielevel, ein weiteres Thema, und das bin ich gespannt, wie du da drauf guckst, ist auch das Thema mentale Gesundheit. Ja, wird ja viel auf Social Media, insgesamt im New Work-Kontext auch drüber gesprochen. Und auch für Unternehmer, die ja eine der wichtigsten Ressourcen im Unternehmen sind, ist das Thema mentale Gesundheit ja ein essentielles. Woran merkst du für dich, wie mental fit du gerade bist? Gibt es da irgendwelche Signale, Anzeichen, dass du merkst, du bist eher am Limit oder gerade richtig gut im Saft mental?
Ja, ich merke schon, dass wenn du eine anstrengende Woche hattest mit viel Reisetätigkeit, vielleicht auch mit Problemthemen, die man doch dann irgendwie so ein bisschen mitnimmt, die noch nicht gelöst sind, dann tut mir das einfach gut, wenn man dann mal Urlaub hat oder wenn man auch rauskommt aus München. Mhm. Irgendwo, ja, einfach ein Szenenwechsel. Das tut mir gut, auch irgendwie dann in die Natur mal zu gehen oder am Strand im Sommer oder sonst was. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen der Klassiker, ne? Also dieses mentale Fitness ist ja auch ein bisschen verneudeutscht, was eigentlich in der Grundkonzeption auch schon existierte früher, und dass man, wenn man überarbeitet ist, muss man Urlaub machen. Mhm. Und das tut dann auch dem Kopf gut. So würde ich es.
Also das, was du so fast banal sagst, in die Natur gehen, also ich merke das auch extrem. Wir haben jetzt ein 8 Monate altes Kind, und als meine Frau schwanger war, haben wir eine Gewohnheit, die wir über Jahre immer gemacht haben, immer samstags zum Tegernsee in die Natur zu fahren. Das haben wir dann eine Zeit nicht gemacht, haben in der Stadt Zeit verbracht, irgendwo in einem Café oder so, und das merke ich extrem, wenn dieser Reboost Natur samstags wegfällt. Ja. Und wir hatten vor ein paar Wochen hier einen Professor Volker Busch, Neurowissenschaftler, der auch nochmal sehr spannend erklärt hat, warum die Natur, so das ist nichts, was wir uns einbilden, sondern die Farbe, die Geräusche, die Gerüche, die haben eine sehr, sehr entspannende Wirkung auf all unsere Sinne. Und wenn man, Menschen fragen mich immer, was ist das Minimum, was ich tun kann? Menschen, die so viel arbeiten wollen, wie es geht, was ist das Minimum, um irgendwie in der Balance zu bleiben? Und meine Empfehlung ist, wenn ihr einen Tag habt, wo ihr euch zumindest bestmöglich runterfahren könnt, dann ist es für viele Menschen ein ausreichender Puffer, um die anderen 5, 6 Tage schon ordentlich auch am Wind zu segeln. Ja. Ist das was du für dich unterschreiben würdest?
Also das ist tatsächlich was sich auch die letzten Jahre entwickelt hat. In der Corona-Zeit haben wir angefangen, mit ein paar Freunden zu wandern, direkt im Umland, Tegernseergebiet oder Spitzingerseegebiet oder so. Mhm. Und das, wenn du das einen Tag machst, dann ist das Wochenende ein anderes.
Ja.
Dann, also ich versuche wirklich auch ein Wochenende nicht mehr in München komplett zu sein und einmal rauszukommen, sich ein bisschen bewegen, andere Eindrücke, frische Luft. Das ist ein Riesenunterschied.
Und um das abzuschließen, unsere Erfahrung ist, viele machen samstags noch alle Erledigungen, die zu tun sind, und dann ist gefühlt erst so Samstag, Nachmittag, Abend überhaupt Start vom Wochenende. Aber wenn man Samstagmorgen schon diesen Naturerlebnis macht und die anderen Dinge irgendwie anders organisiert kriegt, ob Mittwoch, Donnerstag oder wie auch immer, dann ist gefühlt das Wochenende schon, weil man mit dem erholten Zustand auch in den Sonntag reingeht.
Ja.
Okay, was mich noch interessieren würde, weil da sehe ich auch immer spannende Entwicklungen von Unternehmern, die so ein spannendes Leben wie du führen. Wenn du mal überlegst, welche Überzeugungen oder Glaubenssätze, sagt man ja auch in der Psychologie, du über das Thema Unternehmertum hattest, bevor du gestartet hast, und jetzt mit 25 Jahren Erfahrung da drauf guckst. Was sind die Dinge, die du, also Überzeugungen, die gar nicht zugetroffen haben, die du damals dachtest, aber sich jetzt als falsch herausgestellt haben? über den Job, das Leben eines Unternehmers?
Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage beantworten kann, weil, wenn ich mich recht entsinne, waren meine mein Hauptantrieb war, mein eigenes Ding zu machen, wo ich nicht mit irgendeinem Chef oder irgendeinem Konzern oder irgendeinem Aufsichtsrat reporten muss.
Mhm. Haken.
Das ist voll aufgegangen. Und dass ich auch eine gewisse Selbstständigkeit über mein Leben habe, auch über mein Privatleben, und nicht am Wochenende irgendwie eine Präsentation vorbereiten muss, weil am Montag die Sitzung ist.
Der Lenkungsausschuss.
Das würde ich sagen, das ist auch voll eingetreten. Ich finde, insgesamt finde ich das, das ist ja auch so eine Grundsatzfrage, du tauschst ja durch, als Unternehmer tauschst du ja mehr Risiko und alles allein machen müssen auch, ist ja auch eine Bürde und vielleicht ja auch mehr Risiko, tauscht du ja gegen ein höheres auch Einkommenspotenzial aus, in der Regel. Aber du hast halt auch, du hast halt nicht einen festen Job, wo monatlich dein Gehalt kommt und wo du am Ende des Jahres ohne Gehaltserhöhung fragen kannst. Das ist natürlich der Nachteil. Aber das nehme ich total gerne in Kauf. Also das war damals auch schon die Abwägung. Mhm. Das nehme ich total gerne in Kauf, gehe auch gerne das Risiko und kann auch eigentlich nur jeden ermuntern. Aber das hängt total von der Persönlichkeit ab. Es gibt Typen, die sind eher Angestellte und die sind eher Unternehmer. Also das aus meiner Sicht, man sagt ja nicht, du darfst, aber es ist nicht ratsam, einen Angestellten von seinem Mindset überzeugen zu wollen, sich selbstständig zu machen. Nur wenn er zuckt und sagt, ich würde eigentlich gerne, aber ich traue mich nicht, dann kann er sagen, dann mach's doch, versuch's doch. Aber es gibt viele, die sagen, ja, ich habe schon immer mal auch überlegt, aber eigentlich will ich das gar nicht. Das ist ja nicht der richtige Unternehmer.
Stimmt. Und gleichzeitig, finde ich, gibt es auch noch einen Mythos, dass der Wunsch nach Freiheit immer gleich Unternehmertum bedeutet. Und auch das stimmt nicht aus meiner Sicht. Denn es gibt Zwänge, die als Unternehmer sehr viel enger sein können als in einem Angestelltenverhältnis. Also es muss man auch tiefer gucken, welche Art von Freiheit. Ja. Ist es finanzielle Freiheit? Ist es Arbeitsplatzfreiheit etc.? Da gibt es die verschiedensten Ausprägungen. Du hast mir jetzt schon die Steilvorlage, Stefan, fürs nächste Thema gegeben. Und zwar möchte ich ein bisschen mit dir über Geld sprechen. So, über Geld spricht man nicht, sagt man ja. Und wir werden jetzt auch nicht dein Vermögen bewerten oder abschätzen. Aber wenn man mal von außen auf deine Firma guckt, ich glaube 120 Millionen Umsatz ist so eine Zahl, die öffentlich verfügbar ist. Dir gehören knapp 80% der Firma. Und man muss nicht besonders gut im Kopf rechnen sein, wenn man weiß, dass die profitabel ist, dass Geld nicht mehr der primäre Engpass für euch als Familie ist. Was mich interessieren würde, ist, wie sich dein Blick auf Geld in der Zeit entwickelt hat. Von, du warst angestellter Unternehmensberater oder vielleicht noch früher als Student hin zu jetzt, wo du da bist, wo du heute bist. Wie hat sich deine Perspektive auf Geld als Tool verändert?
Auch eine interessante Frage, weil es hängt, glaube ich, schon auch sehr stark mit dem Lebensalter ab. Weil wenn du 25 oder 30 bist, machst du es für dich, für deine Wünsche, die du noch im Leben hast. Das machst du mit 50, 55 dann teilweise. Weil es gibt noch ein paar Wünsche und ein paar Ideen. Das machst du wahrscheinlich mit 70 dann immer weniger. Die Frage ist, für wen machst du, wenn du die gleiche Motivation unterstellst, mit 55 wie mit 25, für wen machst du es dann? Und dann fällt natürlich relativ schnell das Stichwort Kinder, nächste Generation, definitiv, ist große Motivation, dass man weiß, dass es irgendwann mal jemand übernimmt, der hoffentlich damit auch irgendwie gute Ideen hat, das weiterentwickeln kann. Man kann es auch stiften, spenden, sonst was, aber das hat sich bestimmt geändert, wenn du jetzt nach Änderung fragst. Die Einstellung, man macht es jetzt nicht mehr, ich mache viele Sachen jetzt nicht mehr mit Blick auf, das ist jetzt für mich. Wenn du ein Hotel anmietest mit einem 30-jährigen Mietvertrag, dann weißt du, dass du in der Regel nicht der Hauptprofiteur bist wahrscheinlich davon oder das zumindest in Kauf nehmen musst, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt andere davon profitieren. Und das hat sich schon geändert.
Mhm. Jetzt ist ja bei Unternehmern, die so ein Asset aufgebaut haben wie du, immer so eine Standardfrage, die auch oft gestellt wird, warum verkaufst du eigentlich nicht? Denn für Menschen, die A, nicht unternehmerisch tätig sind, aber auch eben finanziell woanders stehen, scheint es erstmal ein sehr attraktiver Schritt zu sein, dass man mit einem Schlag einen größeren Geldbetrag auf dem Konto hat. Und du wurdest wahrscheinlich auch schon oft gefragt, warum verkaufst du denn eigentlich nicht? Und du hast immer wieder gesagt, nein, du hast noch strategische Ambitionen, das zu tun. Aber erklär doch Menschen, die da ein bisschen weiter weg von sind, was dich von innen heraus treibt, dass du diese Option Cash-out, wie es so schön heißt, auf dem Tisch liegen lässt und dir selbst immer wieder diesen Stress, diese Probleme, diese Komplexität, von der du vorhin gesprochen hast, jeden Tag wieder aufs Neue antust. Was ist da der eigentliche innere Treiber dafür?
Ich merke, dass die Zufriedenheit im Leben von denjenigen, die Cash-out gemacht haben, haben viele meiner Unternehmerfreunde gemacht. Viele sind super erfolgreiche Serienunternehmer, die haben es 2, 3, 4 Mal gemacht. Die sind jetzt eigentlich nicht unbedingt glücklicher als ich, würde ich sagen. Die können das, oder es hängt, glaube ich, an anderen Dingen, ob die jetzt glücklicher sind oder nicht. Aber nicht daran, dass die jetzt schon mal irgendwie ganz viel Geld und sorgenfrei investieren können. Und sondern die kommen dann manchmal in die Situation, nach einem Jahr, jetzt mache ich doch noch mal was und dann ist es ein Misserfolg. Und dann guckt der gesamte Freundes- und Bekanntenkreis, die haben zwar viel, viel Geld auf dem Konto, aber die sind beruflich auf einmal nicht mehr erfolgreich. Oder unbedeutend, weil sie nur Häuser kaufen und keinen interessiert, ob du jetzt ein viertes oder fünftes Haus kaufst, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, und selber für das Ego interessiert es dich vielleicht auch nicht. Die sagen immer, es ist alles super, läuft total gut, aber du merkst, eigentlich sind sie gar nicht so im Saft und so gefordert und auch nicht, sind auch nicht mehr, häufig auch nicht mehr so interessante Gesprächspartner, wie in der Zeit, wo die selber noch sich um ihr Baby gekümmert haben. Und das schreckt mich ein bisschen ab. Das ist eine Begründung, die ich immer eigentlich gerne so zitiere, auch so im Familienkreis. Und das Zweite ist, wenn du einen Betrag X hast, legst ihn danach an. Und dann ist die Frage, wird sich in den nächsten 10 Jahren dieser Geldbetrag, den du irgendwo extern investierst, genauso entwickeln wie das Asset, das du genau kennst, das du jetzt einmal verkaufst und wo du auch eine Perspektive hast, wo das in 10 Jahren steht. Dann ist in der Regel die Antwort das Zweitere, also das eigene Asset, das kannst du besser überblicken, das hast du besser im Griff und dann bleibst du besser drin, aus rein finanzieller Sicht, weil die ganzen Chancen, die das Unternehmen in der Zukunft hat, durch Zukäufe, durch Entwicklungspotenziale, die hat ja der neue Käufer. Die gibst du ja ab. Du gibst ja nur das, was du bis jetzt zum Status quo aufgebaut hast. Das verkaufst, das kannst du verkaufen. Und aus den beiden Überlegungen heraus gibt es dann noch die dritte. Und die dritte ist, wie viel willst du persönlich an Arbeit reinstecken und willst du einfach mal ein potenziell nerviges Thema loswerden? Und dann sage ich immer, mich nervt das nicht. Mir macht das Spaß. Mir gibt das Zufriedenheit und Freude. Und vielleicht will ich irgendwann mal ein bisschen weniger arbeiten und dann haben wir ein zunehmend super Team, die auch das übernehmen können. Und vielleicht gehe ich auch irgendwann mal aus der Geschäftsführung raus und sage, ihr macht das jetzt weiter, aber lasst uns einmal die Woche telefonieren oder ich behalte mein Büro und ihr kommt rein, wenn er mich braucht oder wenn was schiefläuft. Und das kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen.
Ich weiß nicht, ob du die HBO-Serie Succession kennst. Kennst du die? Die musst du echt mal angucken. Das ist ein abschreckendes Beispiel von einem Unternehmer, der mit Ende 80 immer noch seine Kinder gegeneinander ausspielt und so. Also hochinteressant, so Milliardären mal bei ihren Leiden zuzugucken. Aber wie der Name sagt, es geht am Ende immer darum, wer übernimmt die Firma. Mhm. Und sehr belustigend, aber vielleicht für dich, wo es ja irgendwann auch vielleicht ansteht, auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel interessant. Du hast gerade das Thema Weitergabe an die nächste Generation angesprochen. Es gibt ja immer mehr prominente Fürsprecher, die auch öffentlich sagen, dass sie ihr aufgebautes Vermögen nur zu einem kleinen Bruchteil an die nächste Generation übergeben wollen. Aus der fürsorglichen Perspektive, dass sie ihnen eben nicht die Chance nehmen wollen, mit eigener Schaffenskraft Dinge aufzubauen. Auch hier Christoph Schramm, Gustavo Gusto, sagte, er wird seine Kinder mit einem kleinen Startkapital versorgen, weil er, und jetzt zitiere ich, doch nicht so bescheuert ist, ihnen ihr Glück zu verwehren. So. Da gibt es natürlich ganz viele Gründe, es ist eine vielschichtige Diskussion, aber wie ist so in wenigen Stichpunkten skizziert deine Perspektive darauf? Was macht das mit der nächsten Generation, wenn sie mit weich gebettet ins Leben geschickt wird, oder wie sind deine Pläne Stand heute?
Also ich bin selber noch nicht genau entschieden, welchen Weg wir gehen in der Familie. Wir diskutieren das aber auch mit den, ich hab 4 Töchter, mit den Mädels auch regelmäßig. Ich sage immer, es ist noch zu früh, weil ihr müsst so weit kommen, dass ihr die Opportunität kennt. Und das ist mit 28 oder 30, wenn ihr im Grunde auf Geschäftsführungsebene einsteigen könntet, oder 32 oder was auch immer, und ihr mal 5 oder 7 Jahre woanders 1 oder 2 Stationen gehabt habt, dann könnt ihr entscheiden, das, was ich jetzt aufgebe, ist es das wert dafür, dass ich ins Familienunternehmen komme. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, zu früh, und das würde ich den Kindern auch gar nicht zumuten wollen, weil sie die Opportunität ja noch gar nicht kennen. Ich glaube, so wie das Kollege Schramm gesagt hat, ist es, also zumindest würde ich es jetzt so nicht machen oder so sehen, weil das auch für beides Beispiele gibt, wo es auch anders funktioniert. Ich habe einen guten Freund, der seine Kinder gezielt aufbaut, zu übernehmen, der es selber auch gemacht hat und der hoffentlich auch in der nächsten Generation das übergeben kann. Und da gibt es eine gute Zusammenarbeit, und irgendwann geht der Alte raus und die Kinder, 1 oder 2, übernehmen und sind dann auch glücklich und übernehmen auch etwas, was man aufgebaut hat und was einfach schön ist, wenn es auch in der Familie bleibt. Mhm. Und ich kann mir auch total gut vorstellen, mit den Mädchen zusammenzuarbeiten und in der Übergangszeit und sie jeden Tag zu sehen. Und klar gibt es dann auch sich vielleicht auch mal Streit, aber muss man sich auch wieder hin. Aber ich glaube, das kann auch überwiegen, dass die positiven Aspekte, weil es gibt ja auch genug Unternehmerkinder, die aus reinem Trieb der Abgrenzung zum Elternhaus, zum Vater oder zum aufgebauten Unternehmen sich gerade bemüßigt fühlen, in ihrem Lebenslauf irgendwie ganz andere Sachen zu machen, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wären, jetzt unbedingt irgendwie was zu machen, was jeder machen könnte oder was irgendwie jetzt nicht besonders spannend ist beruflich oder sich vielleicht auch auf die faule Haut zu legen oder irgendwie, also das, unambitioniert zu sein. Also das finde ich auch total abschreckend. Mhm. Wenn eine Familie, die sich gut versteht, die eine tolle Firma hat, wenn dann die Kinder irgendwie beruflich unambitionierten Lebensweg einschlagen, nur weil Vater gesagt hat, mach das besser mal nicht. Mhm. Und das wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen. Aber ich gebe auch recht, es gibt natürlich genug Streit auch, und es gibt auch die Gegenseite. Aber ich finde, beide Seiten muss man abwägen, und ich Absolut. Bin noch nicht entschieden.
Okay, verstanden. Vielen Dank für die Offenheit. Ich habe noch 2 Fragen zum Schluss, Stefan. Die eine Frage, wir haben jetzt viel über Unternehmertum gesprochen, aber gibt es noch irgendeine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, die dir aber wichtig ist, dass Menschen über das Unternehmerleben besser wissen und verstehen?
Das fällt mir jetzt spontan nicht ein. Da denke ich gerne nochmal drüber nach.
Sehr gerne. Ja. Wenn, packen wir es in die Kommentare. Aber zur letzten Frage wirst du sicher eine Meinung haben. Und zwar, wenn du jetzt nochmal auf das Auf und Ab deines Lebens zurückblickst, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Die wichtigste Erkenntnis ist, glaube ich, nicht die Ausgangsidee, die wir gepickt haben, sondern die Kontinuität und die Bereitschaft, mit der Idee weiterzuarbeiten und die weiterzuentwickeln. Und übertragen heißt das, es ist nicht das der Haupterfolgsfaktor des Unternehmers nicht die Idee, die er ursprünglich mal hat, sondern die Bereitschaft als Unternehmer, diesen Weg zu gehen mit allen Höhen und Tiefen. Und wer das bereit ist und sich einsetzt und kritikfähig bleibt und die Antennen ausgefahren hält, das ist, glaube ich, fast die wichtigste Eigenschaft, der wird auch, glaube ich, in irgendeiner Form immer zum Erfolg kommen.
Cool. Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit, für deine Einblicke. Wer dich verfolgen möchte, Coffee Fellows hat eine Social Media Instagram-Seite mittlerweile. Du privat bist, glaube ich, gar nicht so aktiv.
Nee, bin nicht so aktiv.
Das heißt, wer Coffee Fellows folgen möchte, du freust dich auch, wenn Menschen mal zu euch kommen und ein Käffchen trinken, ein Bagel essen, der sehr hervorragend ist. Vielen Dank für deine Zeit und euch weiterhin alles Gute.
Danke, dir auch alles Gute.
Dankeschön. Wenn dir diese Auf- und Ab-Episode gefallen hat, dann würden wir uns richtig über deine Unterstützung freuen. Und zwar, es geht ganz einfach. Einfach auf Spotify oder Apple oder YouTube oder am liebsten auf allen drei Plattformen auf Abonnieren klicken und uns eine bis zu 5-Sterne-Bewertung geben. Das ist der beste Weg, um uns zu unterstützen, damit wir das Format für euch noch besser machen können. Und wenn du Ideen hast, Feedback, Gästeideen, Themenvorschläge, dann mach das entweder gerne auf Spotify unten in der Kommentarspalte oder auch auf YouTube. Wir lesen alle Kommentare und das ist unsere Hauptquelle, um uns weiter zu verbessern. Und wenn du es bis nächsten Donnerstag nicht erwarten kannst, dann guck gerne unter diese Episode. Da sind noch ganz viele spannende Geschichten von anderen UnternehmerInnen, von anderen Menschen, die die Krisen ihres Lebens mit Bravour gemeistert haben. Und dann wünsche ich dir vor allem ganz viel Vergnügen beim Auf und Ab deines Lebens.